Mimimäuschen, warte bitte einen klitzekleinen Moment, ja? Ich muss nur schnell ein Podcast-Intro einsprechen. Danach gehört meine ganze Aufmerksamkeit wieder dir. Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timur ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um Clair Obscur Expedition 33. Während mit Blueprints gerade erst ein Hit-Titel erschien, Bethesda ebenso lockig-flockig ein Oblivion Remaster Shadow Drop, taucht mit Expedition 33 ein Spiel auf, mit dem keiner, inklusive der 4 Jungs, in dieser Intensität gerechnet hat. Die Welt feiert das JRPG-eske Spiel des 30-köpfigen französischen Teams nicht nur, nein, es ist das aktuell bestbewertete Spiel des Jahres. Wird Final Fantasy-Fan Marvin sich genauso in das Spiel verlieben oder sind rundenbasierte Kämpfe in seinen Augen längst tot? Wird Timur es diesmal schaffen, das Spiel überhaupt zum Laufen zu kriegen? Werden die Souls Bros Chris und Kuro Gefallen an den fordernden, optionalen Bossen finden oder schneller zum nächsten Spiel huschen, als Tidus Live and Let Live sagen kann? All das und viele weiteren Themen hören wir in der heutigen Episode. Und jetzt viel Spaß, euer Sanji.
Oh, fucking bad, ey.
Wow.
Heilige Scheiße.
Wow. Sanji hat meinen Namen gesagt.
Ich freu mich auch so.
Zweimal.
Oh. Hatte ich nicht auf der Bingo-Karte.
Hallo Pissenhagen, jetzt hören wir alle zu hier. Ich bin der Otto und ich bin jetzt hier neu. Ich habe den Bums gekauft. Ich habe hier bei den Zinsen hier, ne, da habe ich mir ganz viel Geld gemacht. Und mit dem Geld habe ich jetzt eure Bumsplatte hier mal gekauft. Das reicht mir jetzt hier. Ich habe hier genug gehört. Leute, ihr hört jetzt nicht auf, über Videospiele zu reden. Die Leute wollen den ersten Part hören. Die wollen hören, wie ihr darüber redet, wie Pizza auf den Boden gefallen ist, ob man die dann noch essen kann oder so eine Scheiße. Wir wollen nicht hören, was ihr hier für eine Scheiße macht, wenn ihr irgendwie, ne, ihr, keine Ahnung, hier klärt. Okay, interessiert hier niemanden. Wir wollen hören, ob ihr Gammelfleisch essen würdet, ihr Pisser. So, ich gehe jetzt hier weiter meinen Kaffee, mein Latte Macchiato trinken und ihr macht jetzt mal eine gute Folge hier, wa?
What is happening?
Marvin ist einfach ein Einspieler-Soundboard wie TV Total und ballert einen raus nochmal. Ne?
Oh, herrlich.
Und damit herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Mal sehen, wie lange es diesen Podcast unter diesem Namen noch gibt. Ihr habt es gehört, wir haben einen neuen Inhaber, netter Mensch. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite sind die 3 wunderbaren Gefährten, mit denen ich sehr gerne durch die Videospielwelt laufe. Es ist ein Mann, der sich sehr darüber freut, dass Sanji seinen Namen gesagt hat. Es ist Timur.
Sanji kennt mich und ich kann glücklich von uns gehen. Bye.
So.
Bye.
Bye. Außerdem an meiner Seite der Mann, der voller Euphorie, glaube ich, was das Spiel angeht, war. Zumindest was die WhatsApp-Nachrichten angeht, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er heute das Spiel sehr feiern wird. Chris, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag. Heilige Scheiße, we are so fucking back.
Außerdem mit im Raum der Mann, der mir gerne sehr intensive Interviewfragen stellt und mich auf den heißen Stuhl setzt. Ich freue mich, dass er heute wieder dabei ist und bin sehr gespannt, was er heute mir an den Kopf werfen wird. Kuro, hi.
Ja, guten Tag, das bin wohl ich, I guess.
Ich hatte eine andere Begrüßung eigentlich geplant, aber ich war jetzt so hin und weg, dass ich mich jetzt sehr über Sanji gefreut habe.
Ja, gute, ehrliche Freude.
Rein. Ich komme nochmal rein, ja?
Okay.
Ja. Hallo, liebe Gemeinde, endlich ist es soweit. Ich bin jetzt einer von euch, ich bin ein vollwertiges Mitglied, denn ich besitze nun am 30. April 2025 ebenfalls einen Airfryer.
Stark.
Ja.
Es ist soweit.
Aber eigentlich bist du zu spät. Der Moment des Airfryers ist schon wieder vorbei. Jetzt, Ich hatte den auch vor 5 Jahren und dann nicht mehr. Ja, länger wahrscheinlich sogar schon.
Aber warte. Hattest du dann so einen Airfryer, der sich dreht? Oder hattest du
Nein,
so
diese? Das ist eine Mikrowelle.
Nee. Ich meine diese. Wir hatten nämlich auch einen in Anführungszeichen Airfryer und ich dachte, es wäre ein Airfryer und alle reden über Airfryer und ich dachte so geil, ist es jetzt nicht? Beruhigt euch mal, ist doch.
Ja.
Und dann war es im Endeffekt nur so eine fettlose Fritteuse oder sowas, hieß okay, irgendwie
das
anders.
Das ist wack.
Genau. Nee, und da dachte ich dann so, nee, ist wack. Aber das Airfryer-Game fühle ich komplett. Also das hat mein Leben verändert.
Nice, ich freue mich sehr.
Und an dieser Stelle ein riesiges Danke natürlich auch an Hubertus von Lechtfeld, der uns das Intro für diese Folge gesprochen hat. Er spricht nicht nur Sanjay, wie Timo das schon ganz toll gesagt hat, sondern beispielsweise hat er auch Marshall in How I Met Your Mother gesprochen und ganz, 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 ganz viele andere Rollen. Ein wahnsinnig talentierter Synchronschauspieler und wahnsinnig lieber Mensch auch. Und dementsprechend sind wir sehr froh, dass er heute das Intro für uns eingesprochen hat. Herzen gehen raus. Und heute in dieser Folge, ihr habt es schon gehört, geht es um Expedition 33, nenne ich es jetzt mal kurz, weil niemand will diesen Namen die ganze Zeit vollständig aussprechen. Ich bin sehr gespannt, mit euch darüber zu reden. Bevor wir aber dahin kommen, ich weiß, wir sollen eigentlich über so Pizzageschichten reden, ich will es aber gar nicht. Ich habe eine viel wichtigere Geschichte, nicht von mir, aber von meinem lieben Freund und Lebemann, Kuro Kurowski, dieser Mann, der hat nämlich das Unmögliche gewagt, von dem wir nie dachten, dass es passieren wird. Er hat sich die Schminke ins Gesicht gesetzt. Mhm. Er hat Hollow Knight gespielt. Was ist da los?
Naja, wir haben ja in letzter Zeit öfters über Hollow Knight gesprochen und Chris und ich hatten ja auch ein paar Auseinandersetzungen bezüglich Hollow Knight.
Fistfights.
Und irgendwann habe ich dann halt irgendwie gesagt, so ja, ey, ich hatte halt nämlich absolut keinen Bock, das so privat zu spielen. Ich muss irgendwie einen Kniff finden, dass ich das beruflich für Game 2 machen muss. Und da wir aktuell in so einer etwas saureren Gurkenzeit themenmäßig uns befinden, habe ich einfach vorgeschlagen, hey, ich würde gerne einen Beitrag machen. Kuro versus Hollow Knight Versuch 3 quasi. Und
eingekauft.
Und halt einen Beitrag darüber machen, ob ich, wenn ich dem Spiel jetzt mal eine richtige Chance gebe, weil ich habe es zweimal vorher probiert und immer nur für so ein paar Stündchen und dann habe ich aufgehört, weil, also nicht, weil das Spiel schlecht ist, aber weil ich irgendwie die Lust verloren habe oder ich halt irgendwie abgeprallt bin. Und dann,
das tut mir immer noch weh, wenn du das ist ja auch so ein Eichhörnchen-Effekt manchmal, ne? Du siehst halt einfach rüber und dann ist da irgendein anderes Spiel, das dich interessiert und zack, bist du wieder weg.
Na jedenfalls habe ich gedacht so, ey, wenn ich das irgendwie so als Beitrag verkaufen kann und ich das dann während der Arbeitszeit spielen muss, also ich muss es dann ja spielen. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Und ich habe es jetzt 24 Stunden oder so gespielt. Hab's durchgespielt, ohne jetzt wirklich großartig alles gesehen zu haben. Aber
durchgespielt, hast du gesagt?
Einen Beitrag auch dazu gemacht. Den kann man jetzt seit dem Wochenende gucken. Geil, und das Witzige ist, ich hab halt auch ehrlich gesagt so, ey Leute, herrlich ehrlich, Ich will einfach nur während der Arbeitszeit Hollow Knight spielen, weil ich krieg's einfach. Ich kann mich nicht dazu aufmachen, mich privat damit auseinanderzusetzen.
Das ist dieser Typ, der geht mir konstant auf den Sack seit 2017.
Ja.
Ich will also seine
Schnauze. Jedenfalls haben wir dann einfach überlegt, eine ganze Folge draus zu machen. Krass. Also das ist die große Versus-Folge, aber es gibt nicht nur Kuro versus Hollow Knight. Es gibt auch Trant versus Bioshock und Markus versus Breath of the Wild. Und,
krass.
Ja, wir haben uns alle drei nochmal gezwungen, die Spiele, mit denen wir nicht warm wurden, nochmal zu spielen, um zu gucken, woran es liegt, ob es einfach nur, weißt, falscher Zeitpunkt oder falscher Ort, falsche Zeit, oder ob es halt, ob es mehr dahinter gibt.
Die Episode, die wir jetzt gerade hier aufzeichnen, kommt ja dann raus, oder wenn der Beitrag schon läuft. Deswegen kannst du jetzt schon mal so einen kleinen Zwinki-Zwonki, wie fand denn der Kuro denn dann Hollow Knight?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Anfang immer noch furchtbar. Das Spiel ist am Anfang so dröge. Du kommst da, also zugegebenermaßen ist die Atmosphäre natürlich sehr, sehr schön und es sieht auch cool aus und ist stimmig, aber du weißt nicht, warum du hier bist, du weißt nicht, was du machen sollst, du weißt nicht, wohin du sollst, kannst nichts, kannst springen und schlagen. Und das finde ich immer noch, also es ist super zäh. Aber irgendwann kam halt der Moment, wo ich dachte, das ist ja eigentlich schon ganz cool. Ja. Und dann kriege ich so ein paar Fähigkeiten und dachte mir, jetzt kann ich ja hier und da lang. Und ich merke so, wie diese Soulsborne-Vibes immer stärker werden mit den NPCs. Okay. Die Art und Weise, wie halt so die Story durchs so Worldbuilding erzählt wird. Mhm. Die Gebiete sind cool, der Soundtrack ist über jeden Zweifel erhaben. Und dann war ich irgendwann so richtig, so richtig muckelig drin. Also es war wie so, wie so eine Kaschmir-Decke, die einmal so. Ich war quasi ein Burrito gefangen in der süßen Sanftheit des Hollow Knight Tortillas oder so.
Du hast mit 24 Stunden das Spiel beendet. Hast du Ambitionen, es weiterzuspielen?
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, das noch weiterzuspielen, weil es halt noch einige Dinge gibt, die ich nicht gesehen habe. Ich würde auch gerne mal beim Path of Pain vorbeischauen. Also ich finde es wirklich, wirklich gut, aber es hat so ein paar Dinge, die ich halt nicht mag. Also die halt irgendwie vielleicht auch jetzt im Laufe der Zeit oder nach all den Jahren vielleicht man auch einfach besser machen könnte. Also ich verstehe bis heute nicht, warum. Du meinst,
also in dem zweiten Teil, dass man dann.
Ja, die man in dem Silksong vielleicht, also vielleicht braucht man dann für Silksong kein Talisman, der anzeigt, dass man, wo man auf der Karte ist. Also.
Ja.
Das ist halt absoluter Unfug, aber es stimmt. Ich freue mich jetzt auf Silksong und wenn die nächste. Wenn die nächste Präsentation ansteht, werde ich auf jeden Fall mit Clownschminke
im Gesicht. Ich habe noch ein bisschen was, ich kann mir das abgeben.
Und Marvin setzt.
Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt Kuro sich vor mir weggesetzt hat. Wir waren die zwei, die es öfter versucht haben zu spielen und nie geschafft haben. Aber setze ich mich auch an euren Tisch irgendwann und. Ich glaube, das ist ein gutes Steam Deck-Spiel, was man so sagt, so voll. Ich nehme Steam Deck mit und dann.
Ja, das ist ein Handheld-Spiel, voll.
Okay.
Und das, du musst dir vorstellen, Kuro, es gab ein Parallel-Chat, weil du hast ja ab und zu mal so kleinere Updates geschickt und ich glaube, es waren die Mantis-Lords, wo du gesagt hast, boah, das war irgendwie ganz geil, die so zu bekämpfen und so. Und dann schrieb Chris mir nur, das ist der Moment. Das ist der Moment, auf den ich mich gefreut habe. Er versteht's langsam.
Ja, das
und ich so, ja, und dann das und das. Und das war ein, also der Chat hat mir fast noch mehr Spaß gemacht, weil Chris und ich uns einfach so wie so stolze Väter über ihren Sohn gefreut haben, der jetzt endlich Fahrradfahren gelernt hat. Und wir waren so, das war so schön.
Wie lange hat's gedauert, Kuro, wo der Punkt kam, wo du sagst, now I get it?
Da muss man schon fighten, glaube ich. Da muss man sich schon reinfighten.
Eine Frage, die ich mir auch im Beitrag gestellt habe. Es hat ein bisschen gedauert und ich kann es, glaube ich, auch gar nicht so richtig
den Finger drauf
punktiert so den Finger drauf packen. Es ist, glaube ich, vielleicht sind es so, ist es die Summe aus mehreren Teilen tatsächlich. Aber
okay.
Man muss sich echt so ein bisschen reinwühlen und das Spiel erfordert auch von dir, dass du Zeit investierst. Also es ist halt kein Selbstläufer. Und darauf muss man Bock haben und darauf muss man sich einlassen. Und wenn man das tut, hat man echt eine Erfahrung, die es wert ist, die gemacht zu haben.
Krass, aber dass du in dieser Zeit, wo es halt so viele Kracher-Games gibt, einfach dann den noch dazwischen schiebst, finde ich schon heftig.
Naja, ich musste es halt für die Arbeit spielen.
Ja, das war schon sehr smart. Also das war schon ein sehr smarter Trick, den du da eingefädelt hast, muss ich sagen. Ich habe es auch mal spaßeshalber in die Gruppe gesagt, so, in diesem Moment wird Kuro dafür bezahlt, dass eines für mich eines der besten Videospiele aller Zeiten blind zu spielen, wo ich 10.000 Euro sofort auf den Tisch legen würde, wenn mir einer meine Hollow Knight Erinnerungen löschen könnte, damit ich es nochmal zum ersten Mal erlebe. Und er wird dafür bezahlt. Ich habe einfach nur gesagt, das ist die Definition von meinem absoluten Traumjob, was Kuro gerade erlebt. Und nur so, sei dankbar, Junge. Das ist wirklich fein.
Wirklich crazy. Das stimmt.
Ja, das ist so geil. Kuro hat schon einen geilen Job.
Ja, ich find's auch krass, dass das tatsächlich einfach geklappt hat und dass die nicht irgendwie bei der Redaktionskonferenz gesagt haben, so sag mal, hast du eigentlich irgendwie.
Ey, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das komplette Konzept, was du dir da oder was man sich da ausgedacht hat, ist absolut fantastisch. Denn das ist eine Situation, in der viele von uns sind. Gerade wenn wir uns jetzt seit Jahr und Tag mit Videospielen auseinandersetzen, es gibt immer dieses eine Spiel. Es ist ja bei der Musik dasselbe. Es gibt dieses eine Album, das die ganze Welt feiert. Es gibt diesen einen Film, den alle feiern. Und du warst eventuell einfach nur nicht in the mood. Du hattest eventuell gerade einfach mit dem Eichhörnchen-Effekt die Augen woanders auf dem Teller oder sowas und dieses sich dann nochmal ransetzen und sagen, ist es das Spiel oder war es einfach nur ich? Und das finde ich einfach geil. Also das ist einfach ein geiles Konzept. Ich hoffe, die Folge kommt gut an und ich hoffe, das macht ihr vielleicht einfach, also es müsst ihr nicht monatlich machen, aber einfach so jährlich oder sowas, einfach so ein Shit, vielleicht auch andere Leute.
Was sind denn die Spiele bei Chris und Marvin? Was bei mir?
Und bei dir, ich wollte es nämlich auch
fragen. Bei mir ist ja auch Hollow Knight, Skyrim und nehmen wir mal Vampire Survivors.
Okay, ein Spiel, das mir eigentlich gefallen müsste. Und wo, also eine Serie, die mir eigentlich gefallen müsste und wo ich mich aktiv jedes Mal bemühe, reinzufinden und nie reinfinde und es dann das auch es ist Smash Brothers. Ich sag's, wie es ist. Smash Brothers müsste mir gefallen. Die ganze Welt liebt Smash Brothers. Ich liebe Smash Brothers für das, was es ist. Diese Zusammenkunft von allem, was geil ist im Nintendo-Kosmos.
Ja.
Das Spiel macht mir einfach keinen Spaß. Und ich habe wirklich, ich besitze jeden Teil. Ich habe mir jeden Teil immer wieder gekauft und es hat nie geklickt.
Okay, check ich. Marvin, bei dir?
Verschiedene Sachen. Also ich musste auch direkt an Bioshock denken, als Kuro das gesagt hat, weil ich habe das damals mal, als diese Collection kam, angefangen. Ich glaube, das ist aber so ein Spiel, das scheitert bei mir am First Person, weil ich einfach First Person nicht so gerne mag. Genauso Thief wollte ich auch total gerne mögen, aber auch da wieder dieses First-Person-Ding nach, keine Ahnung.
Oder Dishonored auch, ne?
Dishonored, genau. Selbe Richtung. Das die zwei sind mir auf jeden Fall direkt eingefallen. Ja, ich hatte gerade irgendwas Drittes noch, das ist aber weg. Aber ich glaube, wir alle haben diese Spiele, Cyberpunk, die wir total...
War bei dir oder nicht?
Monkey Island.
Dem traue ich nicht so krass nach.
Okay.
Also ich habe es gespielt und so, aber es war jetzt, ich habe es nicht gefühlt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich würde es theoretisch gerne mögen.
Okay.
Wenn ich aber so ein Bioshock Infinite sehe, denke ich mir, boah, ich würde es eigentlich gerne mal spielen und mögen so.
Oh, ich will nicht über Bioshock Infinite reden.
Kuro, don't. Don't, Kuro.
Echt?
Ja, ich hasse Bioshock Infinite.
Also es ist
spielerisch Müll und Story ist einfach der letzte von uns. Das Einzige, was das Spiel hat, ist eine coole Welt, aber...
Also sagst du mir, eigentlich hast du nichts verpasst.
Aber das ist dieser schmale Grat, ne? Ich meine, Spiele mit Leidenschaft hassen bin ich auch ein großer Fan von. Da werden wir auch nachher im Podcast oder werde ich nochmal auf was eingehen. Aber eben zu wissen, eigentlich ist das Spiel todesgeil. Es steht mein Name 8-mal drauf und ich mag es trotzdem nicht. So wie jetzt bei Kuro Hollow Knight. Ich bin auch der Meinung, dass wenn Timur irgendwann auf einer einsamen Insel gefangen ist, nur Hollow Knight da ist und er spielen muss, so wie Kuro jetzt sich in eine Situation gebracht hat, dann sagt er nach 5 Stunden, ey, I get it. Also, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt.
Ich bin da voll bei dir. Es gibt manchmal auch dann halt so, es ist gerade nicht die Zeit oder Mut für Spiel, Video, Film, was auch immer. Und einfach mal öfter testen. Also auch bei Musik zum Beispiel. Manchmal gibt es auch so Alben, wo ich bin so, jetzt zum Beispiel aktuell kam ein Landmarks-Album raus. Ich liebe Landmarks, aber ich habe es angemacht, war so, ey, momentan gar keinen Bock auf Metalcore. Ich höre in einem Monat rein und dann wird es mir sehr gefallen. So, von daher, Serien auch aktuell bin ich so, ey, ich habe keinen Bock auf Serien gucken, aber die sind bestimmt alle super toll.
Ich habe so viele Serien aktuell geguckt. Sorry, Kuro.
Ich will nur anmerken, also Bioshock, also ich hasse Bioshock Infinite nicht, aber ich finde es halt einfach auch nicht gut. Also, ich glaube, wenn ich noch ein zweites Spiel hätte, dass ich jetzt nochmal mich so zwingen müsste, damit auseinanderzusetzen, würde ich, glaube ich, jetzt Death Stranding nehmen.
Oh, da wäre ich tatsächlich dabei, denn das. Ich habe es abgebrochen, nicht weil das Spiel mir nicht gefallen hat, sondern das war quasi, da war meine Tochter gerade 2 Monate alt, hatte eine relativ schwere Phase, hat viel geschrien und ich habe immer posttraumatischen Stress geschoben, wenn ich in dem Spiel war und das Kind, also dieses Baby geschrien hat und ich da immer so, Spiel aus, rausgelaufen, Steffi, brauchst du Hilfe? Und sie so, nee, ist doch alles gut, sie schläft. Ich so, ach so, ja klar. Das nach dem dritten Mal habe ich gesagt, ich kann dieses Spiel gerade nicht spielen. Das ist unmöglich.
Wisst ihr, was auch so ein Spiel ist, was ich mega gerne mögen wollen würde und irgendwann mal reinfinden wollen würde? Binding of Isaac.
Oh.
So viel Gutes schon
drüber. Da kann ich dich an die Hand nehmen.
Besonders auch von Migi. Also so viele Lobeslieder darauf schon gehört, aber irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie war noch nicht der Moment, dass ich gesagt habe, jetzt.
Jetzt ist es. Ja, yeah, I get it. Ich finde es ein tolles Spiel, aber ich habe das, genauso wie Fates oder Fets, was auch immer, habe ich in einfach schon durchgespielt und hab Spaß gehabt, aber es hat noch so viel mehr zu bieten, wo ich dann so bin, so, ja, maybe, aber ich habe so gespielt hab und so ist bei mir auch Binding of Isaac. Ich habe nie durchgespielt, aber ich habe Spaß damit gehabt.
Go for it. Fest ist richtig geil.
Fest ist so schön.
Ich glaube, es hat noch so viel zu bieten. Unfassbar guter Soundtrack.
Oh ja, oh ja.
Erstmal googeln. Was ist das nochmal?
Dieses Pixel-Art-Game. Von den Machern von...
Das ist von Phil Fish.
Auch von
das war ja ne? so diese, als es diese Indie-Revolution ja. gab, ne, mit Super ja. Meat Boy und
Fest. Ja. Ja, 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 genau.
Und,
ja, ja,
ich glaube, Spelunky auch. Das war halt so dieses Adventure-Puzzle-Rätselspiel.
War da nicht noch, da gab's doch diesen Film, ne, Indie Game The Movie, wo noch Braid, glaube ich, von dem Witness-Macher
war. Braid auch, ja.
Ja, ja. Richtig.
Das ist auch einfach ein geiles Konzept. 2D und dann kannst du die Perspektive shiften.
Chris, ich weiß, das liegt dir auf der Seele. Lass deinen 5-Minuten-Monolog zu Blueprints raus.
Ey, ich hab wirklich, also ja, könnte ich machen, mach ich jetzt nicht. Ich habe jetzt mir vorgenommen, ich habe 2 Spiele, die ich ganz kurz anschneiden will.
Okay.
Ich versuch's kurz zu machen. Weil, also Blueprints ist alles, was ich mir erhofft habe. Hast nach du? Der Gamescom. Ich hab's, witzigerweise wegen dem anderen Spiel, über das ich gleich reden muss. Also, das Ding ist, ich bin reingegangen. Es ist ein wundervoller Ausflug in so eine oldschoolige Rätselwelt. Es hat für mich ein paar Boardgame-Einflüsse oder eben diese Roguelike-Einflüsse. Es ist Stift und Papier bereithalten. Es ist einfach das beste Rätselspiel, das ich seit The Witness gespielt habe. Und das ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Es ist Rumdenken alleine. Mal saß Steffi neben mir. Einmal saß sogar Gwen noch auf meinem Schoß. Wir haben als ganze Family. Es war einfach nur perfekt. Es ist einfach absolut perfekt. Ich gönne es diesem wahnsinnig netten Entwickler. Ich gönne es hier Raw Fury. Ich freue mich, dass die ganze Welt das Spiel auch feiert, denn es hat richtig gute Wertungen bekommen. Wenn ihr irgendwie die Zeit habt, wenn ihr irgendwie Bock auf sowas habt, spielt es. Es ist es auf jeden Fall wert. Ich war, würde ich jetzt sagen, bei 2/3. Ich habe auch wirklich unfassbar viele Notizen gemacht. Und dann haben wir einen Key bekommen für Mandragora, witzigerweise das andere Spiel, das eigentlich hier auch hätte stehen können jetzt. Und da machen wir eine Folge. Deswegen war da Durchballern angesagt. Es ist auch ein absolut tolles Spiel. Es ist weniger Metroidvania, als ich dachte. Denn ich dachte halt, das ist okay, man kennt die Metroidvania-Formel jetzt. Dafür ist es super mutig in andere Richtungen. Also gerade was das Skillsystem angeht, du hast halt das die üblichen Verdächtigen, ne? Du kannst Schurke sein, du kannst normaler Ritter sein, also Stärkebild, Dexbild, du kannst Feuerbälle werfen, du kannst so ein Paladin-Sachen machen mit Lichtmagie und so. Alles geil, aber du kannst von einem Skillbaum zur Seite gehen und dann in den anderen Skillbaum reingehen und dann geil kombinieren. Und ab Level 25 kannst du auch noch aus anderen Skillbäumen starten. Das heißt, du behältst das, was du hier hast. Ich habe mit einem Ritter angefangen und dann springst du rüber und fängst halt an, Feuerbälle zu werfen oder fängst dann an, irgendwas anderes zu machen. Also ich habe mir dann so einen Paladin-Supertank gebaut. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch wenn man eventuell den einen oder, also normalerweise Metroidvania, ne, du wirst zugeschissen mit Skills, alle 3 Minuten kannst du Doppel-Dreifachsprung, Super Dash und was auch immer. Hier nicht.
Es hat 1000 Jahre gedauert.
Ja, Hollow Knight nimmt sich auch ein bisschen Zeit. Aber hier ist das ein bisschen zurückgedreht. Dafür aber andere Sachen geil, die Narrative ist geil, alles ist geil vertont. Ich finde die Optik cool, die Fights. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit cool mit dem Fights in dem Spiel, bis ich beim Endboss war. Der war so fucking komplex, gut, geil, dass ich dann sauer war, dass die anderen Fights nicht alle so auf dem Level waren.
Du hast das auch so in die Gruppe geschrieben und ich denke mir so, ich hab's ja auch angefangen und ich denke mir so, wie kann er das sagen? Was ist er für ein Übergott? Weil ich stehe bei diesem ersten Boss, bei diesem Wolf und ich krieg den zum Verrecken nicht hin, weil ich bin so, okay, die erste Phase, ich block den ein bisschen, ich gebe dem ab und zu mal aus dem Sack, easy. Und dann macht er seinen Blutschatten und bums, mein Leben einfach komplett auseinander. Das ist, wie kannst du nur?
Du musst, also ich glaube, ich habe den auf der Gamescom auch gespielt und gefasst.
Ich habe den auf der Gamescom, den hast du, das ist der erste Boss, den habe ich auch auf der Gamescom umgehauen. Das Ding ist, du musst es ein bisschen anders spielen als man.
In dieser Runde fühle ich mich einfach wie der größte Noob.
Nein. Es ist, jetzt hier, to be fair, ich habe auch bei ein paar Bossen gestruggelt und also es ist nicht so, dass ich da super easy durchgegangen bin. Die Sache ist nur, der Endboss ist deutlich, deutlich schwerer, deutlich komplexer. Also ich habe zum Beispiel auch von hier, darf ich vorstellen, Thomas, eine Nachricht bekommen, irgendwann so, Alter, ich weiß nicht, ob ich den schaffe, bevor wir die Folge aufnehmen, so ungefähr. So, und dann, witzigerweise, ich habe mich so gefreut, als er das geschrieben hat, weil er war vor mir. Und ich so, okay, da kommt richtig was auf mich zu. Ich setze mich an den Rechner, will anmachen und dann kommt die Nachricht, ich habe ihn. Ich sag, man muss immer erst meckern, bevor man Boss umhaut. Ja, aber
absolut.
Auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig geil. Eines von diesen Titeln, wo ich nicht sagen würde, also, sind wir ehrlich, das, worüber wir gleich reden, unfassbar. Blueprints, unfassbar. Ich würde sagen, Mandragora ist der schwächste von den drei Titeln. Aber es ist so unfair, das so zu sagen, weil wenn die anderen beiden nicht da wären, würde ich sagen, Mandragora ist Meisterwerk. Jetzt ist es halt einfach so, dass ich sie alle miteinander vergleichen muss, weil sie innerhalb von 3 Wochen released sind. Also krass, crazy, ne? Was da gerade rauskommt.
Und wir sind halt im April. Ja. Das ist krass. Timo, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du dich nochmal in Assassin's Creed Shadows verwirrt oder hast du schon wieder gedroppt?
Nö, ich spiele es mal ganz gerne noch weiterhin, aber ich spiele es sehr, sehr, sehr langsam, weil ich weiß, dass es riesig ist und ich habe immer noch nicht den zweiten Charakter freigeschalten, weil ich mir wirklich Zeit lasse.
Wirklich nicht?
Ja. Nein, ich spiele es so langsam, weil die Sidequests sind so gut und so und ich lasse mir da echt Zeit und ich guck mir die Welt so gerne an. Dann mache ich so eine Sidequest und dann habe ich die und dann mache ich das Spiel wieder aus. Das reicht mir dann auch. Das ist schön. Dann nebenbei noch Monster Hunter, dieses schön. Ich liebe ja Games as a Service. Heißt das so? Ja, ne?
Ja.
Und ich liebe es, dass sie sagen so, ey Leute, Sakura, es ist Frühling, ihr kriegt schöne Outfits. Müsst ihr nur 5 Tickets holen. Ich sag, ich hole mir 5 Tickets. 5 Tage, 5 Tickets. Und dann hole ich mir die Tickets, dann habe ich einen schönen Outfit und dann sage ich, gut, reicht wieder, danke. Und dann freue ich mich, wenn das nächste Viech wiederkommt. Von daher, ich habe momentan sehr viel Spaß am draußen sein und am Real Life. Und wenn dann Videospiele, dann immer so ein halbes Stündchen mal da, halbes Stündchen mal da.
Ja, so ein bisschen Portzüchen.
Wie so einen kleinen Schokoriegel, den man so mal wegsnackt.
Plus, Verdansk ist zurück. Und Verdansk ist die erste Map von Warzone gewesen. Und mit den Boys, mit denen ich das damals zu Corona-Zeiten gespielt habe, haben wir es versucht, wieder zu viert zu spielen. Und natürlich derjenige, der jetzt Vater geworden ist. Grüße
raus an
Patrick. Er so, ey, ich komm gleich. Siehst du, gerade kurz wach geworden. Ich komm gleich. Und dann war so, und immer so Selfies reingeschickt in die Gruppe. Und er so, Baby auf dem Arm, wir so Headset und Cola. Und so,
Ey, Patrick, es wird besser. Night.
Es wird besser, hoffentlich irgendwann. Und es war aber wirklich krass, wo wir dann über Verdansk geflogen sind, gelandet sind, waren wir so, Alter, seit fucking 5 Jahre her. Mhm. Und für uns war es so, ajo, 5 Jahre. Aber wenn du überlegst, wenn du damals 14 warst, bist du jetzt 19. Also,
das ist krass, ja.
Und wenn du dann, also einfach so ein Jahr damals in dieser Ära von, sagen wir mal, 13 bis 20, ist ja jedes Jahr ein ganz, ganz anderes Jahr mit anderen Feelings, Freunden, was so abgeht. Und für uns ist es ja so, ajo.
Aber da habe ich gleich eine Frage, weil in einer anderen Gruppe, wo sehr viel Liebe für Verdansk und für also den ganzen Modus Battle Royale Shit und sowas herrscht, da ist, also die haben ja die ganz komplette emotionale Achterbahn genauso mitgemacht und sind jetzt drin. Mhm. Und für die war es wirklich so, nachdem Verdansk weg war, war es nicht mehr dasselbe. War das bei dir und deinen Boys genauso? Also 100%. Ist Verdansk wirklich dieses eine.
Ja. Ja, hundertprozentig. Ja? Okay. Das Ding ist, danach kam halt diese Map, die war so irgendwie in Kuba oder so. Es war total freundlich, es war schönes Wetter, du warst am Wasser und du warst so, nee, das ist es nicht. Wir wollen halt so richtig so dirty-mäßig. Plus, da darf man auch nicht vergessen, dann begann der Angriffskrieg von Russland und da hatten wir auf gar keinen Bock, irgendwelche virtuellen Waffen in die Hand nehmen zu wollen. Und dadurch, dass wir dann zurückkamen, also klar, die Call of Duty-Teile waren sehr, sehr gut, die letzten beiden, die rauskamen, die haben Spaß gemacht, Multiplayer-mäßig, aber Battle Royale nie angefasst, weil auch du hast nur auf den Sack bekommen, da waren nur Schwitzer. Und deswegen hast du dann gesagt so, ey, ich habe jetzt keine Muße, mich dahin zu setzen, das passt schon. Und jetzt haben sie den Battle Royale Casual-Modus eingeführt, wo du halt mit ganz vielen Bots auf der Map bist. Und ich merke, dass ich gerade Bots abschieße, aber I don't care. Es macht mir Spaß, ich hole Punkte, ich hole XP. Und dann kommt mal ein echter gegenüber und du bist so, ah, okay, der ist, ich bin down. Aber das ist aber auch fein. Und deswegen nochmal Hut ab an Fortnite, die das von Anfang an gemacht haben. Fortnite hat von Anfang an gesagt so, ey, du bist Level 0, geh mal erstmal auf eine Map mit Bots und krieg mal ein Gefühl, welche Waffe kann was. Ja, und deswegen war ich mal so, okay, Fortnite macht's genau richtig, weil ich weiß an meiner ersten Runde Fortnite, ich war so, oh mein Gott, ich bin der Krasseste.
Ich bin der Gott. Fortnite war smart, ey. Fortnite hat ja nicht kommuniziert, dass sie es so machen.
Genau.
Aber alleine auf der Tatsache, dass so viele Leute in meinem Freundeskreis gleichzeitig gesagt haben, ich fange jetzt an mit Fortnite und ich innerhalb von 10 Stunden die ersten Chicken Dinner Screens bekommen habe und ich so, nee. nee, das kann nicht wahr sein. Aber wie smart es ist, weil so hältst du die Leute.
Ja. Also, und ja, also du fixst sie halt an, du gibst ihnen direkt so und guck mal, du kannst gewinnen. Ja. Wenn du nur gut genug schießt, dann kannst du gewinnen.
Ja, voll. Und das Gute ist bei Call of Duty Warzone, du merkst also nur am Gameplay, dass es Bots sind, wenn du dann ein paar Mal runter, aber die Skins sind gleich und diese Usernames sind auch so richtig, wo du denkst war das jetzt ein Bot oder ist es echt,
I don't know, egal. Du kannst es nicht, komplett.
Voll super.
Aber auch mit den Maps, also das ist bei Fortnite ja genauso, das ist ja schon zum jetzigen Zeitpunkt Nostalgie, also das sind voll. Das zieht ja diese Leute OG-Dinger, wie Timur zurück und genauso bei Fortnite, so ich habe dann auch die OG-Map wieder gespielt, weil ich mir dachte, ja, ich will es doch mal sehen, wie es war. Weil das ist, irgendwie macht das was mit einem. Total, das ist cool.
Total.
Der Mensch ist, glaube ich, einfach für sich sehr nostalgisch getrieben und ich glaube, das merken wir mit Remakes, das merken wir, wenn wir unsere Lieblingsspiele wieder anschmeißen.
Oblivion.
So, das macht was mit uns.
Total. Oder auch alte Bands nochmal auskramen oder alte Filme gucken. Klar.
Ja. Ja, und ich habe in letzter Zeit einfach ein bisschen Fantasian gespielt, wollte das mal beenden und stehe jetzt tatsächlich vor dem Endboss und dann kam das Spiel unserer Folge. Und dieses Spiel ist super mega leid, weil ich mag Fantasian super gerne. Aber ich müsste jetzt grinden und wenn ich die Wahl habe zwischen eins der besten Spiele des Jahres zu spielen und zu grinden, dann werde ich eins der besten Spiele des Jahres spielen. Und ich würde sagen, wenn es für euch okay ist, wir springen rüber.
Ja.
Ich will über dieses Spiel reden, weil das ist, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich bin hellauf begeistert. Bevor wir das aber machen, hören wir einfach einmal gemeinsam in die Infobox rein, die dieses Mal von mir kommt.
Tschüss.
Die Geschichte von JRPGs geht weit zurück in die frühen 80er. Mit dem großen Dungeons & Dragons Vorbild wollte Japan Spiele erstellen, die eine ebenso freie Welt aufzeigen, wie es Pen & Paper Spiele taten. Raus kamen dabei erste Spiele wie Underground Exploration oder The Black Onyx. Nur wenige Jahre später erblickten dann JRPG-Urgesteine wie Dragon Quest oder Final Fantasy das Licht der Welt. Sie sollten im Genre über die eigenen Landesgrenzen hinaus zum absoluten Ruhm führen. Was JRPGs damals ausmachte, waren immersive Stories, Partysysteme und rundenbasierte Kämpfe. Und auch wenn Reihen wie Dragon Quest oder Persona über die Jahre diesem Prinzip treu geblieben sind, haben sich andere Reihen wie Final Fantasy mehr in Richtung westlicher RPGs orientiert. Weg vom rundenbasierten Kampf hin zum Action-Gameplay und statt wilder Fashion-Ikonen gab es eben vier Männer in Schwarz. Und doch ist die Liebe zum Genre nicht nur in Japan geblieben. EntwicklerInnen auf der ganzen Welt haben immer wieder ihre Zuneigung für das Genre ausgedrückt. In eigenen Spielen. Titel wie Evoland oder Chris Tales waren kleine Hits für sich. Das etwas über 30-köpfige Team des französischen Entwicklerstudios Sandfall Interactive hat mit Clair Obscur Expedition 33 nun ein Spiel in die Welt gesetzt, das für viele jetzt schon als Game of the Year gilt. Ziel des Teams war es, laut dem CEO und Creative Director, ein Spiel zu schaffen, das rundenbasierte Kämpfe wieder in den Mittelpunkt rückt, nachdem die Branche das Kampfsystem für lange Zeit vernachlässigt hat. Ob das Studio das jedoch geschafft hat und das Spiel dem aktuellen Hype gerecht werden kann, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Schließlich kann man bei JRPG-Likes nach 2 Stunden quasi schon ein finales Fazit ziehen. Oder?
Stark.
Beste Infobox seit letzter Episode.
Mindestens.
Was soll ich sagen?
Ja.
Ich habe mir so viele Notizen zu diesem Spiel gemacht, wie bisher zu keinem anderen Spiel wahrscheinlich.
Let's go.
Ich hab wirklich so viel Bock, darüber zu reden. Ich würde vielleicht für alle Zuhörenden einen kurzen Umriss der Story geben, die wir in den 2 Stunden erlebt haben, bevor ich euch ein bisschen nach eurer Meinung frage. Dann haben wir diesen Part wieder abgehakt und verlieren uns nicht wieder darin und merken nach einer halben Stunde, dass wir eigentlich noch gar nichts zum Spiel gesagt haben. In der Handlung geht es um Gustav, zumindest startet es damit, der sich von seiner Geliebten verabschieden muss, die mit 34 Jahren zu alt für diese Welt ist. Es ist eine Art Blütenfest, in der wir starten, das zwar nach außen hin
ich sag mal, relativ freundlich aussieht und wirkt, aber für die meisten ist es tatsächlich ein Trauertag. Ich fand, das war auch eine ganz schöne Divergenz irgendwie zwischen dem, was man sieht und dem, wie es für diese Welt tatsächlich an Bedeutung hatte. Das Blütenfest als solches ist angelehnt an den Prozess des Sterbens innerhalb dieser Welt, denn wenn eine, ich sag mal, Malerin, so nennen sie sie auch in der Welt, eine neue Zahl an einen Monolithen anmalt, dann sterben alle Leute, die älter sind als diese Zahl, die eben auf dem Stein steht. Und diese Leute, die sterben, die gehen eben über in so eine Art Blumenmeer, die verschwinden in so Blumen. Es hat so sehr Avengers-Vibes, wie sich die Leute auflösen, nur dass es nicht Staub, sondern Blüten sind. Und Gustav macht sich eben mit anderen Leuten auf, die eben auch 33 sind, also in ihrem letzten Lebensjahr, zu einer Expedition zu eben genau diesen Monolithen, um die Malerin zu stoppen und dafür zu sorgen, dass keine weiteren Leben genommen werden. Dazu gelangen sie auf eine Insel, wo sie auf einmal einen alten Menschen treffen, also jemand mit grauen Haaren, der merklich älter als 33 ist. Man fragt sich natürlich, wie hat er es geschafft zu überleben? Wenn er auftaucht, sind auf einmal ganz viele Monster auf auch getauft, viele von Expeditionen direkt gestorben und dann kommt so Akt 1, Gustav, also suggeriert direkt so ein bisschen, das ist jetzt der Part, wo es um ihn geht, aber auch gleichzeitig auch, dass es in anderen Akten um andere Charaktere gehen wird. Insgesamt, und damit gehe ich gerne ein bisschen über, so ein bisschen ins Freie, insgesamt finde ich, hatte diese Story schon in diesen ersten 2 Stunden so viele Mysterien, die mich irgendwie direkt in ihren Bann gezogen haben und neugierig gemacht haben. So, ich hatte es gerade schon mit dem alten Typen, so, warum ist der alt? So, wer ist diese Malerin? Wo kommt die her? Wie ist diese von Paris inspirierte Stadt oder Welt oder was auch immer, wie ist es dazu gekommen, dass sie so da ist, wo sie ist? Was ist diese Lumina-Tech, von der geredet wird? Keine Ahnung, auch so Kleinigkeiten. Ne? Wir haben am Anfang der Expedition noch so einen nicht verwendbaren Zauber. Wann können wir den benutzen? Es sind so viele Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ich will wissen, was damit ist.
Ja.
Kuro, du hast die Hand gehoben.
Weißt du, woran das liegt, dass das so ist? Weil das Spiel endlich mal halt nicht mit 1000 Stunden Expedition halt so Exposition erklärt. Also natürlich hast du am Anfang im Intro die Möglichkeit, mit sehr vielen Leuten zu reden. Die erzählen dir so ein bisschen was über die Welt, aber sie nehmen halt die Gegebenheiten, die es dieser Welt gibt, halt für ganz normal hin, quasi. Es ist nicht so, ach ja, diese Gommage. Ja, das ist halt dann nicht, dass das erklärt wird. Ach, übrigens, das ist das Event, ja, wo das und das passiert, wo du denkst, so, ja, okay, danke, dass du mir jetzt echt wie so ein Kindergartenkind jetzt nochmal halt die fundamentalen Pfeiler der Welt erklärst. Und ich finde,
dass er halt so Amnesie hat und deswegen muss man ihm es erstmal sagen.
Ja,
so.
Und ich finde das super angenehm, dass das tatsächlich so ist. Das ist halt, dass du. Und dann stellst du dir halt diese Fragen und dann wirst du halt auch neugierig, um genau diese Sachen, die in dieser Welt sind, herauszufinden. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2 Dinge. Ich habe nach 15 Minuten geheult.
Wirklich?
Dann habe ich das Spiel weitergespielt, meine 2 Stunden waren vorbei. Und ich dachte, ach, dann gucke ich mal, weil ich habe halt gesehen, Maximilian Dude, den ich sehr gerne schaue, hat das auch gespielt. Und ich konnte so den Livestream nachholen. Habe dann geschaut, wie er das Spiel angefangen hat und habe nach seinen 15 Minuten wieder geheult.
Das war so geil.
Also, stark. Ist einfach direkt Big Feelings. Aber ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte am Anfang tatsächlich kurz Schiss. Weil als das Spiel losgeht und diese Intro-Sequenz, wie die erste Unterhaltung ist, und dann aber du anfängst zu spielen, war ich so, oh, oh. Weil ich finde schon, dass man da gemerkt hat, dass es halt kein AAA-Spiel ist.
Ja,
es ist ein Double-A-Spiel.
Ja.
Und das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, du quatschst ja mit deiner Kollegin oder die halt so ein bisschen so ist wie deine kleine Schwester.
Also Ziehtochter, ja.
Und dann fängt sie halt dann so, dann geht's los und sie sprintet halt einfach direkt weg. So Naruto-Sprint-mäßig.
Oh, ja.
Oh nein.
Ja, ja. Ich hatte aber witzig, ich hatte an der Stelle auch Gedanken, aber es war nicht so ey, Double A, Triple A Ding, sondern ich dachte so, boah, bitte lass das jetzt nicht so ultra krass in so ein Devil May Cry abdriften, weil du warst instant am
super schnell laufen und ich dachte, ey, bei mir hat sich da noch alles so aufgebaut, so, oh je, wenn das Kampfsystem dann auch wieder so Style over Substance ist und sowas, dann, ah, das wird mir nicht gefallen, egal. Die Atmo, ich bin komplett bei dem, was ihr gesagt habt. Also auch gerade das, was Kuro gesagt hat. Ich war direkt gefangen. Ich war heftig emotional involviert. Und das, ob, also ich komme aus einer Situation raus, wo ich Blueprints auf der einen Seite hatte, Mandragora auf der anderen. Und ich so, ich habe meine Filet-Steaks für diesen Monat. So, ich brauche gerade keinen anderen. Ich wäre völlig cool gewesen, wenn das Spiel mich kalt gelassen hätte. Mhm. Nee, war nicht so. Also das hat mich direkt emotional so hart gepackt. Ich wollte alles über diese Welt wissen. Also was ihr eben gerade schon gesagt habt, es war super heftig, wie sich in mir auf einmal dieser Forscherdrang, wie der rauskam. Nicht so ein, ach komm, ist mir egal, ich klick die Dialoge weg, wie ich es auch schon in manchen zwei Stunden später Spielen gemacht habe. Ich so, nee, ich habe mit jedem geredet, den ich gefunden habe. Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und ich war emotional nach dem Prolog völlig am Ende. Also es war richtig, richtig guter Job, den sie sich gemacht haben. Ja.
Ich habe auch, also ich hatte dieselben Gedanken wie Kuro am Anfang. Ich war so, oh, wird das jetzt leider doch nicht so gut, wie alle sagen. Und dann habe ich mich aber versucht, so ein bisschen drauf einzulassen. Ich hatte auch so ein bisschen unsere letzte Folge im Kopf und ich dachte mir, ich mache jetzt Kuro-Prozent. Ich lasse mir jetzt richtig Zeit in diese Anfangs-Area, weil normalerweise ich würde mit keinen Leuten reden, ich rede nicht mit NPCs, ich habe da keinen Bock drauf. Aber ich hab richtig den Kuro gemacht. Ich dachte so, nee, da hinten ist jemand, mit dem kann ich reden, da ist ein Mülleimer, da gucke ich rein, alles. Wenn da ein Viereck-Button war, ich habe ihn geklickt. Alles. Was ich leider später erst von meinem Kollegen gehört habe, ist, wenn man an einem bestimmten Mülleimer dreimal reingeguckt hat, kam ein Müllmensch raus und hat einem ein Item gegeben. Das habe ich leider verpasst.
Okay, aber ein geiler Funfact.
Auf jeden Fall habe ich echt auch mit jedem geredet und das hat, glaube ich, gerade zum Beginn viel nochmal mit der Immersion gemacht. Also auch alles, was Kuro gerade eben gesagt hat, die nehmen das als selbstverständlich wahr, wie es ist. Und man konnte sich aus einzelnen Gesprächen einzelne Infopieces so ein bisschen rausziehen und hat irgendwie so ein kleines Worldbuilding-Piece mitgenommen und hat so ein kleines bisschen die Welt besser verstanden. Das fand ich total schön. Und ich glaube, das war genau der richtige Moment, um Kuro Percent auszuprobieren. Das war schön, muss ich wirklich sagen. Also es hat sehr viel mit dem Start des Spiels gemacht.
Ich hatte wo du gerade Start des Spiels sagst, eine Sache noch ganz kurz eingeworfen. Das Spiel, mein erstes Mal, dass ich gesagt habe, holy shit, war bevor ich im Spiel war, nämlich im Titlescreen, als die Musik kam und ich nur sag, was zum Fick ist denn das Krasses? Mann. Und das hat auch bis zum Ende nicht enttäuscht. Also nur ganz kurz, aber das heftiger war sogar Soundtrack.
So, bevor ich das Spiel gestartet habe im PlayStation-Menü, da kommt ja auch schon die Musik und ich war so, Gott, ich werde es lieben. Ja. Und dann, aber diese kurze Skepsis, aber dann spätestens beim Tutorial-Kampf, der noch bevor den Gesprächen kam, war ich so, oh geil, es macht Spaß. Aber Timo, du hast noch gar nicht von deinen ersten Eindrücken. Wie war das denn bei dir?
Hi. Jetzt als letzter von uns gespielt und ich habe schon bei euch im Subtext gehört, dass es sehr, sehr gut feiert und dann kamen halt die Reviews rein und die Reviews sind ja wirklich, what is going on? Und deswegen hatte ich immer dieses Zweisäge geschnellt. Zum einen, ich hasse Overhypes, das mag ich überhaupt nicht, weil man dann immer mit so einer riesen Erwartung rangeht. Ja. Und zum anderen, ist klar, obscure, als es schon das allererste Mal geteasert wurde, war es so, boah, sieht voll geil aus, aber warten wir erstmal ab. Und es ist so ein ganz, ganz klassisches Game Pass Spiel, finde ich persönlich, wo so ein Game rauskommt, das sieht mega aus, es ist so ein bisschen AA und dann ist es so ein bisschen, ja, so, ne, läuft nebenher und ich dachte mir dann immer so, okay, wenn ich jetzt spielen würde, es hätte kein Hype, es hätte kein Thema unseres Podcasts, ich weiß nicht, ob ich es länger als 2 Stunden gespielt hätte, aufgrund einfach, dass es dann so ein Game Pass Titel ist, während ich momentan Monster Hunter spiele und was anderes spiele, aber ich habe auch geheult, als dann halt die Schlüsselszene passiert am Anfang, weil es so heftig inszeniert wurde. Und ich dachte mir so, wie krass ihr es hinbekommt, dass ich mit Leuten mitfühle, die ich null kenne. Ich kenne ihn nicht, ich kenne sie noch weniger. Aber alleine diese Interaktion, die Musik, die Szenerie, die Länge, diese wie lange das Pacing bis dorthin und dann halt der Moment, wo es passiert und so und wie das alles aufgebaut war, war so, fuck yeah,
Videogames, obwohl du ja eigentlich sehr wenig immersiv da interagiert hast. Aber ich fand es so, so, so stark und hab auch zu anderen Kumpels gesagt, so, ey, eins der allerbesten Videogames-Opening of all time. Und da stehe ich auch definitiv zu. Und ich fand, das Writing ist mir am meisten aufgefallen. Da müssen wirklich Profi-Writer dahinter gesessen haben, weil ich lese ja gerne Fantasy-Literatur. Und bei Fantasy-Literatur ist oftmals so, du wirst reingeschmissen. Die ersten 50 Seiten bist du in einer Welt, wo du keine Ahnung hast, wer der Gyrax ist. Du hast keine Ahnung, was der Hibbleboff ist. Und du hast keine Ahnung, wo sind die gerade? Wo wollen, was steht an? Und hä? Und genauso war es ja auch hier. Du siehst das Setting. Da ist ein Dude, der aussieht wie Robert Pattinson.
Oh, danke, dass du es endlich sagst. So.
Ja. Und dann ist dieses Mädel, dann laufen die irgendwo hin und du holst dir deine Früchtchen irgendwo und bist so, ich glaube, gleich passiert was nicht Gutes. Aber es sieht alles sehr schön aus. Ah, ich glaube, es geht um sie. Ich glaube, sie muss. Oh nein, sie muss sterben. Und du bist so, okay, what the fuck? Und auf einmal klärt sich dann dieses Bild auf und du bist so, okay, das passiert jetzt gerade. Und das, wie Kuro schon meinte, machen die so gut, weil die sagen, ey, wir vertrauen euch. Wir erzählen euch eine Story, aber so, wie es auch ein Roman das tut. Weil du willst ja auch nicht in einem Roman, es gibt auch manche Fantasy-Romane, da ist halt immer so, dann unterhalten sich zwei und so, aber du weißt schon, dass nächste Woche das und das passiert. Und es ist so, never ever, würde ich zu Kuro gehen und sagen, Kuro, du weißt schon, dass der Laden dort hinten, Five Guys, ist ja eigentlich eine amerikanische Burgerkette, oder? Und dann ist so, hä, niemand spricht so, warum also in Büchern oder in Videogames auch manchmal? Deswegen da nochmal, ey, wirklich Shoutout an die EntwicklerInnen, dass die dann sagen, ey, wir vertrauen euch und es zündet und deswegen, also wirklich, also wir reden ja gerade nur von dem, was uns, was da cineastisch passiert, was zwischen Menschen passiert, was die Story ist. Und wir sind noch gar nicht in dieses Fighting als auch in das Grafische reingegangen. Weil beim Grafischen dachte ich mir ganz oft so, aha, Hellblade 2. Man kann also auch ein Spiel, was sehr gut aussieht, auch mit Inhalt füllen und Gameplay.
Wobei ich sagen muss, dass es für mich spielerisch richtig geklickt hat, als man dann nach dem Prolog auf der Insel ist. Weil ich fand halt vorher, davor, das hatte war jetzt klar Tutorial-Charakter, aber ich fand halt auch die Stadt, das wirkte alles sehr statisch mit den Leuten, die
ja,
da
voll,
stehen und
voll,
sich
voll,
absolut
voll,
gar
voll.
Nicht bewegt haben.
Und super schlauchig, ja.
Da merkte man halt so ein bisschen das fehlende Budget in Anführungsstrichen an. Und ich dachte, aber dann, sobald du auf der Insel kommst, erstmal hätte niemals gedacht, dass dann auf einmal das Spiel zu der Soldat James Ryan wird für 10 Minuten.
Überkrass.
Die Sequenz war ja heftig.
Aber das ist so von der Inszenierung mega cool. Und dann, wenn man halt auf der Insel ist und das Spiel dann so sagt, okay, wir fangen jetzt auch mal so richtig mit Gameplay an, war ich so, okay, jetzt funktioniert das für mich auch so richtig als Rollenspiel.
Als am Anfang, wie du schon meintest, so, ich war dann so, ah, okay, er ist der quirky Dude, sie ist die, die Schlaue, und der ist das, okay, die sind alle tot. Ich muss mir niemanden merken. Alles gut, ich bleib bei Robert Pattinson.
Aber auch, wie schön die Aufteilung war, also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war es wirklich so, nach einer Stunde war ich auf der Insel, also, als hätten sie das so für zwei Stunden später gemacht. So, erstmal hier eine Stunde kriegst du von uns Story und Worldbuilding, und eine Stunde gibt's aufs Maul. Geil.
Ja, kommt hin. Also ich habe bei mir auf jeden Fall, als mein Timer um war, war ich genau dann zum Glück, bin ich noch diesen einen Schritt gegangen und habe gesehen, dass diese Overworld dann kam mit 2D, 3D.
Ja, es war exakt, es war auch exakt meine Zeit. Ich war gerade auf der Overworld angekommen.
Geil.
Krass, ich habe nur den Boss besiegt und dann war bei mir rum.
Du hättest also noch in dieses eine Portal reingehen müssen.
Genau, es ist wirklich ein Schritt.
Ja. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie herrlich JRPG, es ist nicht so
toll.
Ich meine, so ein JRPG zu basteln ist ja auch keine einfache, kein einfaches Werk sozusagen. Aber gerade das, was halt so Final Fantasy in den letzten Teilen versucht, ist es halt so ein bisschen so dieses JRPG-Genre neu zu definieren.
Ja.
Und Clair Obscur, finde ich, zeigt halt einfach, dass das auch mal gar nicht notwendig ist.
Nicht.
Ich finde, das ist so vom Ablauf, wie du dich durch die Welt bewegst. Es ist in den ersten zwei Stunden einigermaßen linear. Manchmal hat man so, okay, ich kann jetzt links lang. Das ist so ein Seitenweg. Und da werde ich irgendwie belohnt, wenn ich da den Weg gehe. Und es fühlt sich so herrlich strukturiert simpel an, wie früher halt JRPGs waren. Und erst war ich so,
voll.
Als ich so die ersten Meter über die Insel gelaufen bin, dachte ich mir, Okay, das ist ja wirklich so ein bisschen, wie Timo meinte, fast schon so Hellblade-mäßig. Ne? Du läufst einfach nur durch eine wirklich absurd geil aussehende Welt. Aber dann kam halt immer mehr so dieser JRPG-Flavor durch und ich hab das richtig genossen.
Ja,
stark. Ich muss aber auch sagen, also jetzt gerade ein bisschen in die Kerbe hauen, weil du es angesprochen hast. Für mich ist dieses, wie fange ich an? Das, was ich liebe, Final Fantasy früher hatten wir schon. Ja. Ich kann mit Final Fantasy jetzt, also ich hasse es mit Leidenschaft, was daraus geworden ist. Hatten wir auch schon. Mach ich nicht nochmal auf. Das Ding ist aber, irgendwer bei Yoshi P. bei Square sagt halt dann so Sachen wie, ey, sorry, rundenbasierter Kampf ist tot, will kein Mensch mehr haben. Und ich denke nur so, wirklich?
Look at so, this.
Und dann so, ja, ich hab das Gefühl, die ich einst verehrt habe, schauen mit Abscheu auf das, was sie groß gemacht hat und sagen, nee, wir wollen jetzt. Und sorry, dass ich das so sage, ist es für mich einfach Style over Substance Shit und ein bisschen hier cool Blenden, Action, Feuerwerk, Scheiße. Und jetzt sehe ich sowas. Und ich nehme das und ich reibe mich damit ein, weil einfach alle, die mir erzählt haben, so Final Fantasy Rebirth, das muss so sein, 2025. Nein, fucking nein, muss es nicht. Schau dir das jetzt an. So unfassbar gut durchdacht. Das Kampfsystem ist so spaßig. Es ist,
ja, das stimmt.
Es ist stylisch, es ist schnell, es ist frisch. Es ist nicht Style over Substance Shit. Es ist super fordernd.
Alter, und ich hab's da nie hinbekommen, ja, fast.
Genau, also dieses Round-Based Combat ist wundervoll. Die Twist, die Kniffe, die sie eingebaut haben, mit Ausweichen, mit Parieren, dass es beides gibt. Dass beides unterschiedliche Sachen hat. Dass Parieren mehr bestraft, aber dass Parieren halt auch viel schwieriger ist. Und diese Mechaniken, alles zusammen, auch dass es keine richtige Mana-Bar gibt, sondern die AP, wie diese ganzen Sachen hinten raus zusammenkommen, ist crazy. Also es ist für mich einfach flawless. Es ist richtig, richtig geil und ich denke mir halt nur, warum zum Fick fühlt sich das hier mehr an wie Final Fantasy als alles, was Square seit Final Fantasy 10 gemacht hat? Und warum erzählt mir jeder Final Fantasy-Fan, dass alles, was Square macht, geil ist, wenn es solche Spiele gibt? Also haltet euer scheiß Maul und schaut euch an, wie man es richtig macht mit einem Team von 30 Mann, ey.
Geil. Oh, das würde auch nur gut gefallen. Du, ich finde, beides hat so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Ne? Also ich mag Rebirth und Remake für das, was es ist. Und es macht mir Spaß, frei durch diese Welt zu laufen und frei in dieser Welt zu kämpfen. Aber ich sag mal, auch ein Final Fantasy IX Remake ist ja etwas, was sehr stark rumored wird und was ja auch Square Enix selber in letzter Zeit wieder sehr stark befeuert hat. Wir haben ein 25th Anniversary Logo. Das letzte Mal ein Anniversary Logo gab es, als das Remake angekündigt wurde von 7. Von daher, ich glaube sehr stark daran, dass es kommt wird und ich wünsche mir in dem Zusammenhang super, super doll, dass das eben nicht die Richtung von einem Remake eingeht, wie von 7, sondern genau wie hier klassisches rundenbasiertes Kampfsystem. Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung, beides darf existieren, aber time and place, wie man so schön sagt. Es muss passen und hier passt es halt einfach mega, mega gut, weil die Leute da richtig, richtig Bock drauf hatten. Ich wollte noch was fragen, zu dem, was Kuro eben gesagt hat, weil du meinst ja hier von, man kann hier und da ein bisschen abweichen. Zwei Sachen, was, ob ihr das gesehen bzw. gemacht habt, habt ihr den Pantomime gemacht?
Ja.
Der war sehr funny. Und dann gab es ja später noch diesen Guardian, der so
größerer Wächter. Der richtige One-Shot-Dude.
Habt ihr den geschafft?
Nein, ja klar.
Ja, na klar haben wir den geschafft, Alter.
Aber das ist so witzig, weil, also wir haben ja gerade geredet, Open World haben wir alle betreten. Ich hatte noch 5 Minuten, ich bin auf der Open World raus, links in eine Höhle rein, dachte, was ist das? Es war offensichtlich nicht das, wo ich jetzt als nächstes hin musste, deswegen dachte ich mal gucken. Da war ein lilanes Schaf, das Ding hat mich nicht nur geone-shottet, das hat mich ins Nirvana geschossen. Das Ding hat so viel Schaden gemacht, wie glaube ich 20 Mal meine HP.
Das Spiel, und
ich
dachte, hat nur so, das Game deinstalliert.
Fucking geil, ja so ungefähr und ich hab ihn zweimal versucht. So, ich habe vielleicht noch mal eine Minute überzogen. Das Ding ist, in meinem zweiten Try, ich habe die Parries hingekriegt. Also das ist ja dann wirklich so wie Souls Level 1, ne? Einfach Soul Level 1, du kannst nichts anderes machen. Das Ding ist, ich habe dann geguckt, wie weit ich gekommen bin von der HP, die ich ihm abgenommen habe, in der Zeit, in der ich jetzt gespielt habe. Dann war die Zeit zu Ende. Und dann habe ich ausgerechnet, ich müsste jetzt noch 4 Stunden spielen, damit ich diesen Kampf gewinne. Und nicht so. Geil. Und hier, also ich weiß, ich könnte es, aber hier bin selbst ich nicht wahnsinnig genug, um das dann zu tun. Also noch das würde ich auch nicht machen. Aber The Guardian war, und das hatte ich dann auch so in die Gruppe geschrieben, weil mir ganz viele Leute, könnt ihr euch ja sicher vorstellen, auch so geschrieben haben, Chris, das wird dir gefallen, Swinky Zwonky. Mhm. Und ja. Der Gardel war dann der Dude, der mich halt, als ich bin reingelaufen, wurde sofort ins Nirvana gewonshottet und so.
Ja, same.
Bin hin und dann habe ich aber bei dem parieren gelernt. Und das, ja, das hat alles verändert, ey. Das hat
und
so Spaß.
Und das ist das Ding, ich bin zu diesem Boss gegangen und ich habe ihn so 3, 4, 5 Mal gemacht und ich wusste, ich werde den schaffen, wenn ich da dranbleibe. Das ist meine Elden Ring Experience war so, ich werde den schaffen. Das war wie bei jedem Elden Ring Boss, ich wusste, den werde ich irgendwann schaffen. Ich habe das einfach gefühlt in mir drin. Ich hatte aber die ganze Zeit die 2 Stunden im Kopf. Ich war so, wenn ich mich jetzt hier eine halbe Stunde an diesem Boss aufhänge, werde ich nichts von diesem Spiel sehen. Und deswegen war ich so gespannt, ob ihr den geschafft habt und dass ihr da ja sagt, ey, ihr seid insane und deswegen fühle ich mich in diesem Podcast immer wie ein Noob.
Aber das spricht jetzt auch so ein bisschen gegen die Philosophie des Kyropersons, ne? Also
stimmt.
Ja, aber hier muss ich, also ich musste vorhin genau bei diesem pinken Schaf dran denken, dass ich nicht glaube, dass ich Kuro-Percent so schaffen kann. Was ich aber hoch und heilig verspreche ist, oder was ich bei solchen Spielen immer mache, ist die Regel, alles muss sterben, was man sieht. Und dann muss es halt, es wird halt später
die
sterben.
Todesliste,
aber
ich
werde zurückkommen.
Alles wird aufgeschrieben.
Ja. Aber ich dachte mir, bei dem Boss war so, ey, du bist noch nicht so weit. Also das ist so, wie das Spiel dir suggeriert. Nee. Es ist ein bisschen Metroidvania, du kommst irgendwann zurück und dann legst du den und dann von daher machst so ein bisschen auch wie bei Wukong damals mit diesem Riesenbaby, was dann auch so ein bisschen mal so, komm mal später wieder. Ja, ich wollte gerade reingrätschen, aber euch nicht das Wort abschneiden. Mir fiel ein, keiner von uns, oder von euch, ich hab's ja gespielt, aber von euch hat keiner Metaphor gespielt, oder? Das neue Atlus-Game damals.
Nee, noch nicht.
Ich hab's auf der Gamescom gespielt und hab, also mein Kurzfazit war, fucking hell, die machen es wieder richtig, was das angeht. Richtig. Weil du kannst
genau
ja beides machen.
Genau, und genau. Weil ich habe es ja auch gespielt und ich weiß ja, dass es so ein 500-Stunden-Spiel ist, wie immer, Atlus lässt grüßen. Ich habe es damals gespielt, bis es in der Frühstück Kapitel 2 losging, war ich so, okay, Pause, jetzt hier, wir sehen uns im Frühling oder im Sommer wieder. Und da war genau das, was ihr gerade meintet, dieses, oh geil, ein JRPG, rundenbasierte Kämpfe, ich lasse mir Zeit, ich quatsch mit NPCs. Und deswegen war halt gerade dieser das, was Final Fantasy falsch macht, in Anführungsstrichen, macht ja Atlus genau richtig, dass sie sagen, hey,
absolut,
wir bleiben uns treu und wir machen Style mit Substance.
Deswegen,
dann
absolut.
Meine große Empfehlung an Metaphor, super tolles Spiel.
Komplett. Ich muss auch ein Loblied einfach noch auf dieses Gameplay singen, weil wir hatten es zwar jetzt schon, aber ich muss es einfach auch nochmal aus meiner Richtung sagen. Ich liebe jede Entscheidung, die sie irgendwie getroffen haben. Sei es dieses sehr Persona-eske im Menü, wo ich erst Angst hatte, dass es mich ein bisschen überfordern wird. Aber man kommt da ja so schnell rein, dass man irgendwie einen Kampf beginnt. Dann weißt du, Viereck, R2, Dreieck, okay, ich mache jetzt meinen Flammenpeng. Mega toll, wie schnell man da reinfindet. Dieses Ausweichen und Parry-Ding. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber Ausweichen ist eine Funktion, die nutze ich nur im absoluten Notfall. Aber ansonsten versuche ich alles irgendwie weg zu parryen, weil das so satisfying ist zu ich weiß nicht, wie ist das deutsche Wort?
Blocken? Du konterst dann halt auch.
Kontern, genau, parieren, dankeschön. Ja, da gibt's Sinn. und dann diesen Konter zu machen, das ist so, das bumst einfach so richtig, auch vom Soundeffekt her, deswegen, ich kassiere gerne den Damage.
Ich find's tatsächlich ziemlich smart, wie sie es aufgeteilt haben zwischen Ausweichen und Parieren, weil Ausweichen hat A, ein größeres Fenster.
Voll.
Das ist
voll.
Ein bisschen großzügiger, wenn du es drückst, wenn du angegriffen wirst. Und du kriegst dadurch ja noch einen zusätzlichen, wie heißen die, also Angriffs-
SP.
Ja, SP.
AP.
Dass du halt, AP, dass du halt nochmal einen Punkt mehr hast, um einen Angriff auszuführen. Denn die verschiedenen, also ein normaler Angriff ist ein AP, aber du kannst ja so Special-Attacken machen und die verbrauchen hin und wieder mehrere AP. Deswegen.
Aber Parry gibt dir den auch.
Nee, Parry macht Parry nicht einfach nur einen Gegenangriff mit Schaden?
Das Ding also ist, beide, ich meine, dass ich hatte was gefunden, dass das beeinflusst. Das vielleicht hattet ihr das dann auch irgendwie drin.
Na jedenfalls.
Das heißt, so, wenn du das machst, dann kriegst du, oder war es ein Skill? Ich weiß es nicht. Ich hatte das auf jeden Fall irgendwo gelesen. Wenn du X machst, dann kriegst du ein AP. Vielleicht ist
du
es
kriegst
so.
Ja auch dann bei diese Buffs und so, ne? Das heißt, vielleicht hast du da einen. Dass pro Parry dann ein Ding sie kommt.
Maybe.
Jedenfalls, was ich halt sagen wollte, ich habe halt so am Anfang, wenn ich nicht genau wusste, wie die Feinde angreifen, halt vor allen Dingen erstmal Ausweichen genutzt. Mhm. Weil ich dann dachte, okay, das Fenster ist ein bisschen verzeihlicher und ich kann halt so ein bisschen versuchen zu peilen, wie die Angriffe sind. Und wenn ich das dann gelernt habe, oder ich manchmal dachte so, ah ja, okay, ich brauche halt jetzt noch für die nächste Runde einen Punkt mehr, dann mache ich halt ausweichen. Aber wenn ich dann das so ein bisschen drauf hatte und wusste, wie diese Wesen dann angreifen, dann bin ich zum Parry eigentlich rübergegangen. Mhm, ich finde das irgendwie, ist eine coole Aufteilung.
Das nicht der Fall. Ich fand auch geil, dass es dann fliegende Gegner gab, dass du dann erstmal abschießen musst.
Ja.
Das ist dann generell, also es ist schon direkt zum Anfang schon so, da muss ich ein bisschen an Magic denken, bei Magic ist auch so, wenn du fliegende Gegner hast, die kannst du nicht eigentlich, voll geil. Das ist dann sowas, okay. Muss ich auch dran denken. Wen greife ich zuerst an, womit? Und dann so, okay, ich habe keine AP mehr, ich kann jetzt nur noch Normal-Damage machen, die weichen eh aus, dann gehen wir jetzt alle komplett da drauf und so. Und das war schon machbar alles, aber trotzdem fordern, dass es nicht nur, ich schaue rüber zu Pokémon und Temtem, du drückst einen Knopf, die machen eine Attacke, ich drücke einen Knopf, ich gewinne und niemand hat Spaß.
Es ist ja auch eine ganz, weil du gerade die fliegenden Gegner ansprichst, es ist ja auch eine ganz interessante Designentscheidung im Kampfsystem, dass die sagen, du kannst Angriff machen, du kannst eine Fähigkeit einsetzen und dann ist dein Turn vorbei. Du kannst aber mit allen SP, die du hast, so oft schießen, wie du willst.
Genau.
So, das endet nicht deinen Turn, sondern Angriff oder Fertigkeit endet deinen Turn. Richtig. Aber schießen kannst du so oft wie du SP hast. Mega interessant.
Super, ich fand geil. Das super frisch, also hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich fand diese komplette Kombination aus allem so fresh. Und was für mich dann natürlich auch wirklich, also wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet, was ich liebe, ist die Tatsache, dass das für mich für rundenbasierte Kämpfe irgendwie eine neue Ebene reinbringt, ob diesem Learning-Prozess ist. Mhm. Also manchmal bei oldschooligen JRPGs, da ist es halt so, ja, da habe ich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen, war ich zu offensiv oder so, dann habe ich, aber das ist ja jetzt kein richtiges Learning. Hier ist es so, okay, ich habe den Parry verkackt. Okay, ich habe ihn nochmal verkackt und dann passiert es nicht mehr. Dann habe ich gelernt, wie dieser Angriff, wie ich den lesen muss und sowas. Und nehmen wir jetzt mal einen schwerer Gegner, der dich one-shotten kann und das alles. Die Respawn-Punkte sind relativ fair. Und dann gehst du wieder rein, aber du hast dann dieses Learning. Du hast dieses Learning, was du mitnimmst, wie jetzt beispielsweise aus einem From-Software-Spiel, wo du sagst, jeder gescheiterte Versuch bringt dich dem Legen von dieser Mauer näher. Und das hast du hier halt auch. Und das ist eine, für mich, was rundenbasierte Kämpfe angeht, eine geile neue Ebene. Ich finde die AP-Geschichte interessanter als Mana. Ich finde Parry und Ausweichen.
Nicht Mana-basierte Kampfsysteme. Ja. Ich liebe es.
Das Parry und Ausweichen, dass dir die Möglichkeit gibt, dass du eben mit gutem Spiel durchkommst, auch wenn du es vielleicht noch nicht solltest. Und das ist einfach, da steht so oft mein Name drin in der Formel von diesem Spiel. Das ist einfach herrlich.
Auch alleine, dass es eine Zeitleiste gibt, wer wann dran ist, die sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels manipulieren lässt. Oh! Ja. Ich liebe einfach alles an diesem Spiel. Es ist wirklich so insane. Also ich habe im Vorfeld so ein paar Tweets und Posts gesehen, wo Leute das Spiel auch mit Final Fantasy X verglichen haben. So im Sinne von, boah, es fühlt sich genauso an, wie damals als erstmal Final Fantasy X gestartet habe. Und für mich drückt das so dieselben Knöpfe und so. Und ich fühle das auf so vielen Ebenen. Mhm. Es ist einfach so spaßig und macht einfach so viel richtig. Ich meine, wir haben auch noch, also wir haben noch ganz andere Themen gameplaymäßig, über die wir reden können. So Thema Equipment zum Beispiel. Wir haben ja, es ist ein RPG und hat aber gar nicht so dieses riesige Equipment-System, sondern du hast eine Waffe, Punkt. Mhm. Und dann hast du noch drei, ich nenn's mal Artefakte, die man irgendwie ausrüsten kann, die unterschiedliche Boni mit sich bringen, sei es jetzt, keine Ahnung, jedes Mal, wenn ein Gegner stirbt, kriegst du drei von diesen SP, sodass du dann wiederum angreifen kannst, was gerade bei fliegenden Gegnern mega geil war, weil dann mache ich tot und dann kriege ich drei SP und mache ich wieder tot und kann mich auf den Main-Gegner irgendwie in der Mitte konzentrieren. Das ist so spaßig und smart einfach nur.
Ich finde, es ist wirklich so gemacht wie, also JRPGs sind ja digitalisierte Pen and Papers. Und genau das schafft ja Clair Obscur, dass du dich an den Tisch setzt, zum allerersten Mal ein Pen and Paper spielst und der DM es schafft, dich an die Hand zu nehmen, dich einzusaugen und peu à peu dir zu zeigen, hey, du hast ein Schwert, greif erstmal an. Und dann auf einmal, hey, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Anstatt, nimm jetzt mal Wukong, am Anfang hast du alle Abilities, weil das Spiel will dir zeigen, das wirst du irgendwann mal werden. Du bist super krass, aber du als Spieler bist so, ey, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Und irgendwie ist es nicht satisfying, weil
alles blitzt, alles, aber irgendwie habe ich es mir nicht verdient. Und bei dem Spiel ist es dann so, du kriegst Stück für Stück immer mehr dazu und checkst es dann halt auch und wirst dann halt dadurch rewarded. Und es hat sich sehr, sehr, sehr angefühlt wie ein Pen and Paper, was du halt von Beginn an spielst und dann halt mit dem Spiel wächst. Und deswegen sehr, sehr, sehr gut. Richtig, richtig gut.
Es schnappt sich halt einfach viele Dinge, die es so schon mal gab, und mischt es halt irgendwie so gekonnt zusammen, dass da was entstanden ist, das halt einfach so unfassbar satisfying ist. Weil ganz ehrlich,
voll,
dass man in den Kämpfen schießen kann, das kenne ich ja aus Persona, dass die Menüs stylisch sind, halt auch. Oder dass du dieses Ausweichen in einem rundenbasierten Kampf, beziehungsweise Parryen, das gibt's ja auch in diesen Nintendo Mario.
Legend of Dragoon hatte
ja,
das
oder, auch. Ja, oder halt diese jetzt jüngst öfters diese Mario-Rollenspiele, Mario und Luigi.
Paper Mario und genau. Sowas. Ja.
Und ich finde, das ist aber so, ja, natürlich, nutzt alle Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen.
Ja, natürlich.
Denen, die es irgendwie in der Vergangenheit in diesem Genre gegeben hat. Und zeigt einfach, dass das immer noch modern und angesagt und gut funktionieren kann. Und das ist halt einfach so.
Voll.
Ich hoffe halt einfach inständig, dass andere große JRPG-Klitschen, vielleicht zum Beispiel Square, sich das Spiel ansehen und denken so, fuck, das geht auch? Das kann man doch machen? Und dann halt, wie aber Marvin schon meinte, für so ein Final Fantasy 9 Remake, wofür ich einfach, also dafür würde ich 10 Jahre meines Lebens hergeben. Wenn die das so machen, dass es dann halt so technisch modern, spielerisch, so wie damals ist.
Ja, ja, ja. Da würde mich interessieren, Kuro, dadurch ich ja beruflich so ein bisschen mehr mit Videospielen auseinandersetze und ihr natürlich auch als Redaktion öfters mal die Möglichkeit habt, mit Leuten zu reden, die in der Entwicklung sind, ist das was passiert? Also gucken sich Leute so Spiele an und sind dann so, wir sollten das auch machen? Oder ja, ist das nur so, weiß nicht, am Ende zählt das Geld und die Leute gucken, aber Actionspiele laufen noch viel besser, mach Actionspiel.
Also wenn sich jetzt Clair Obscur nicht so verkaufen würde, wie es tut, dann hätte es wahrscheinlich gar keinen Effekt. Aber wenn man sich halt mal Videospiele anschaut, so grundsätzlich, warum gibt's
Tactical oder gab's halt,
aber ja, oder warum gab's jetzt, warum macht jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bungie einen Extraction-Shooter? Ja, weil halt Escape from Tarkov beliebt ist. Warum hat Fortnite einen Battle-Royale-Modus gemacht? Ja, PUBG, weil halt PUBG durch die Decke gegangen ist. Also es ist natürlich sehen Leute in der Branche, was abgeht und wollen das natürlich irgendwie auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Ich hoffe halt, dass es dann in dem Fall jetzt wie bei Clair Obscur, dass es dann halt auch dazu führt, dass andere Studios das beherzen.
Ja, aber ist Square nicht eher in den, also in die Nachrichten gekommen mit ja, alles bleibt hinter den Erwartungen zurück, sogar die Riesentitel und sowas, alles ist nicht so geil, wie man es gerne hätte. Und jetzt siehst du halt ein Metaphor, was ja auch absurdeste Wertungen bekommen hat.
Ja.
Jetzt siehst du halt ein Clair Obscur. Ist da vielleicht irgendwann mal jemand da, der sagt so, vielleicht sind wir auf dem Holzweg, oder ist das dann das Meme, wo er dann aus dem Meeting fliegt und sie sagen, wir sollten noch weniger.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt
noch
manchmal
weniger Tiefe
so viele, ey, was war das? War das nicht die PlayStation, diese Pressedings, was wir geguckt haben, wo jedes japanische Spiel so generic Action-Scheiße aussah, wo wir alle dachten so, Leute, also es ist ja alles wirklich eine Schablone, wo, wie hießen diese Games? Atlas Fallen und sowas halt, oder dieses Babylon's Fall und so. Das juckt niemanden.
Ich schnipse da tatsächlich auch immer aus.
Und irgendeinen Showcase haben wir letztens geguckt. Das war, weiß ich nicht, letztes Jahr glaube ich noch. Ich glaube, PlayStation war das. Da war alles so generic. Und deswegen ist ja jetzt die Frage, hören die unseren Podcast nicht?
Ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Come on,
so weit würde ich
nicht
gehen,
Timo. Come on. Wir sind der B2B-Podcast.
So nämlich. Aber auch als Vampire Survivor so erfolgreich war, da gab es ja 500 Klonen davon. Also von daher, ich hoffe, dass es wieder Turn-Based. Ich bin kein Fan von Turn-Based, aber ich bin happy für die Freunde von Turn-Based. Clair Obscur und Metaphor nehme ich da außen vor, weil die schaffen es noch, dieses geile Reizvoll drin zu haben. Wie gesagt, Temtem ist gerade schon mal gefallen, weil das gab es letztens im PS Plus. Ich habe reingeschaut für eine Stunde und war so, ich hasse Turn-Based. Aber anyway.
Aber wir sehen ja jetzt gerade, und das ist das Schöne an zwei Stunden später, wir kriegen ja auch immer so den Tip of the Iceberg und manchmal sieht man, was da vielleicht irgendwie noch unter dem Wasser lauert. Und ich finde gerade im Gameplay sieht man das ganz gut, wenn man sich die Skilltrees anschaut. Ich weiß nicht, ob ihr da mal so einen Blick auf die etwas höheren mal geworfen habt. Das baut ja alles nachher richtig geil das aufeinander wird so komplex. Auf. Der eine Charakter hat irgendwie Feuerskills und der nächste Charakter kann dann seine HP generieren, wenn der Gegner brennt oder der andere wechselt irgendwie die Haltung und sowas. Heißt, das sind so Sachen, wo du merkst, da werden nachher Ketten aufgebaut und da wirst du dafür sorgen, dass der eine Charakter immer am meisten Beweglichkeit hat, damit er als erstes drankommt, damit er diesen Skill casten kann, damit die anderen mit ihren Skills darauf aufbauen könnten. Das ist
ich hab da so unendlich Bock drauf. Ihr glaubt mir das gar nicht.
Ich hoffe, dass der Curse, der 2-Stunden-Curse nicht eintreten wird.
Das auf wird gar keinen Fall. Ich werde dieses Spiel so durchrocken. Don't jinx it. Das ist, that's no fucking jinx. Das Einzige, und da könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps mitgeben, was dieses Spiel ja hat, ist,
don't die,
dass man seine Charaktere selber statten muss. Und ich bin heillos damit überfordert. Ich habe nur so euch beide, Chris und Kuro, im Hinterkopf von Elden Ring, die mir sagen, du kannst ruhig ein bisschen Vitalität skillen. Aber meine Waffe sagt mir, du musst Glück skillen. Und dann bin ich so,
ja, aber die Waffe wechselt sich ja, ne? Also ich meine, wenn du eine andere Waffe findest und die dann auf einmal so, ich dachte am Anfang auch so, ja, nehme ich halt mal, keine Ahnung, Stärke, skill ich mal irgendwo, dann findest du eine andere Waffe und dann so, oh, jetzt ist es nicht mehr Stärke, jetzt ist es Glück. Und dann sitzt du so da und denkst dir, aber ich hab straight up meinen eigenen Rat befolgt und erstmal volle Kanne in Vitalität, also in HP geskillt jetzt am Anfang.
Ja, das habe ich nämlich gar nicht. Meine Charaktere sind alle so Glass Cannons, sie sterben bei 2 Hits.
Nee. Wobei ich habe darüber nachgedacht und so, wenn ich jetzt diese ganzen High-End-Bosse sofort tackeln will, dann muss ich Flawless spielen, also ist HP der unnützeste Wert von allen. Also vielleicht ist es Geschwindigkeit. Also ich meine, dass du schneller drankommst, vielleicht ist es das. Also da sind die 2 Stunden noch ein bisschen zu wenig für mich gewesen, um da rein zu tacken.
Dann kann ich nur noch mal reskillen später, oder?
Ja.
Du findest ganz viele.
Ja.
Von daher. Ich hab
schon 2 oder
3. Von daher tob dich einfach aus.
Don't die, Marvin.
Ich weiß einfach nicht, was richtig ist und das macht mich ein bisschen kirre.
Aber das ist ja auch schön so, ne? Also ich habe auch jetzt wirklich allem widerstanden und da irgendwo, es liegt ja nahe, bei so umfangreichen Werken zu sehen, ob dir jetzt mal jemand einen Tipp geben kann, in welche Richtung du am Anfang gehen willst, und ich will das auch gar nicht verteufeln oder kritisieren, aber ich liebe das auch, das einfach selber rauszufinden. Also für mich ist da immer die Regel, ich find's raus, also oder ich finde für mich einen Weg oder ich frag Leute, die das gleichzeitig mit mir spielen, wenn ich weiß, sie haben keine Guides geguckt. Ich will einfach auch nicht über einen Umweg an den Guide kommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kuro in irgendeinem From Software Spiel rede, dann weiß ich so, das ist das, was er gesehen hat und ich weiß das, was ich gesehen habe, da kann man sich gut austauschen, so denke ich, werde ich es hier auch wieder machen und das macht Spaß.
Voll. Ach. Thema Tip of the Iceberg, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, während man so ein bisschen durch diesen Wald läuft, hat man so an 1-2 Stellen gesehen, dass da so Steine aus dem Boden ragen, die so blaue Fasern drin haben. Und das hat auf mich so richtig krass gewirkt, als wäre das so ein Metroidvania-Element, dass der Angriff, den man macht, um First Strike zu kriegen, dass der irgendwann diese Steine kaputt machen kann. Deswegen, was du eingangs meintest,
du meinst diesen Punch. Mhm. Ja,
genau, diesen Punch. Eingangs meintest, Timo, dass man dahin irgendwann zurückkommt und dann diesen Guardians besiegt, kann ich mir voll gut vorstellen, weil dann kann man vielleicht auch diese Steine kaputt machen.
Glaube ich schon. Hoffe ich. Wäre cool.
Wäre mega cool.
Was ist How Long to Beat?
30 Stunden, glaube ich.
Super.
Oh, das ist aber weniger.
Das ist aber eine schöne, angenehme Zeit.
Also ich hatte mal...
Für ein RPG untypisch.
Aber man hat das Studio, wie heißt das? Sandfall
Interactive.
Hat er jetzt auch angekündigt, oder zumindest wird über DLC nachgedacht.
Aber natürlich ist er direkt ein Spielfilm in the works.
Klar.
What the actual fuck? In was für einer Zeit leben wir, in der jedes erfolgreiche Videospiel sofort?
Ja, du musst ja den Hauptcharakter nicht mehr casten.
Aber ich fände es cool, wenn es Charlie Cox machen würde.
Musst du noch ja sagen.
Weil er spricht ja tatsächlich Gustav.
Das wäre richtig.
Und er macht es so gut.
Ja,
ich fände
es gut. Aber
Gustav ist halt Robert Pattinson.
Nein, der Schauspieler von Jacob von Twilight damals einfach. Full Circle.
Final, das wäre wundervoll dumm.
Gott weiß, wie er heißt. I don't know, sorry for
that. Der spielt im Pantomime.
folgt ihm die ganze Zeit.
Stark. Der heißt doch Taylor Lawson.
Stimmt, Taylor.
Also, dass du das weißt, ne?
Keine Ahnung.
Und seine Frau heißt nämlich auch Taylor und sie heißt auch Taylor Lawson mit vollem Namen. Die heißen einfach beide gleich. Okay. Deswegen konnte ich mir das merken.
Das ist ein alter Funfact, der gefällt mir.
Das ist ein kleiner Funfact.
Der ist gut.
Ey, ja. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die dieses Spiel besonders machen. Ja. Viele davon haben wir jetzt schon angesprochen. Es sind auch sowas wie, dass es keine Random Encounters gibt, dass man die Gegner einfach auf der Map sieht und anhauen kann. Es ist krass. Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch so ein bisschen über das Look and Feel reden wollen, weil das Setting ist ja sehr französisch angehauen. Es hat mir am Anfang so leichte Steampunk-Vibes gegeben. Mhm. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Auch dieser Blur-Effekt, der da irgendwie ganz krass die ganze Zeit drauf
da,
ist.
Da sage ich nur ganz kurz, also ich finde eigentlich optisch und alles finde ich mega nice. Ich muss aber sagen, eine der ersten Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, und ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber ich war einfach nur, ich hoffe, ich kann den Blur-Effekt irgendwo ausstellen, weil der hat für mich nicht so stimmig gewirkt, sondern manchmal so wie, wenn jemand so den Hintergrund ausblurren will bei einem Teams-Call und das einfach so schlecht funktioniert. Mhm. Und ich dachte nur so,
man hat doch manchmal durch Haare nicht blurry Punkte gehabt. Okay. Das war so, hä?
Da dachte ich aber dann so, okay, ey, 30 Leute, super umfangreiches Spiel. Voll. Also da kritisiere ich nicht rum, nur ist mir aufgefallen, fand ich nicht so cool. Ja.
Also ich finde Setting auch sehr, sehr cool. Manchmal fand ich es too much französisch, weil es war so Stereotype mit einer Baskenmütze, diesem Halstuch und dann diesen gestreiften Oberteil und mich so, es sieht so ein bisschen aus wie bei Team America, wenn sie in Paris sind. Es war ein bisschen too much.
Sie sprechen ja manchmal so richtig random einfach französisch einzelne Worte und dann ohne auch immer Erklärung oder Grund.
Dieser Eiffelturm, der wie so ein schlaffer Pimmel aussieht als Logo und dann mich so... Wann kommt es und warum ist der schlaff? Es war mir ein bisschen too much, aber dann war ich so, aber es ist ein französisches Studio, wenn einer darf, dann die. Let's go for it. Und deswegen, irgendwann hört es ja auch auf und es wird dann halt eher zu so einem Fantasy-Setting. Fand ich sehr, sehr, sehr fresh fand und dann auch fand.
Das Spiel grundsätzlich einfach super heftige Anime-Vibes hat. Also es fühlt sich eigentlich irgendwie an wie so ein, so ein klassisches... Ja, wie so ein Anime halt, so auch die Prämisse so, ne, dass es so ein Expeditionsteam gibt und es gab schon, ne, das ist jetzt Expedition 33 und wenn du in der Welt bist, dann findest du halt auch so Tagebucheinträge von anderen Expeditionen. Das ist so für mich einfach so absolut Anime-Blaupause. Und ich find's eigentlich fast schade, dass es halt so einen realistischen Look hat, weil ich glaube, mir wird's optisch noch besser gefallen, wenn's halt, weißt, sowas wie The Legend of Zelda Wind Waker kannst du heute noch geil spielen, weil einfach dieser Artstyle zeitlos ist.
Oder so Arcane.
Ja, oder
Arcane-Game, Alter. Das ist 20 Jahre.
Claire Obscura hat jetzt, natürlich ist das Setting schon fantastisch, aber es hat halt einfach, es wirkt so von der reinen Optik gesprochen einfach sehr realistisch. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Mhm. Also sieht gut aus, aktuell, ne? Also Unreal Engine 5. Mhm. Bin ja nicht der größte Fan von dieser Engine, aber es ist schon beeindruckend, wie die Grafik hin und wieder ist. Aber ich hätte es, glaube ich, fast geiler gefunden, wenn es irgendwie so einen etwas untypischeren Cell-Shading-Look oder so hätte. Also das
finde ich geil. Aber ich bin komplett bei dir bei dieser Anime-Geschichte. Ich hab's mir gedacht, bei diesem Landen auf der, also dieser Normandie-Einstieg, den wir hatten, da dachte ich so, das ist so erbarmungslos, wie es eigentlich nur Animes erzählen können. Ich hatte so Attack on Titan-Vibes, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, du ordnest die Leute ja schon ein, du hast mit jedem geredet, du hast, das ist der Lustige, das ist der, das ist der, merke ich mir alles, alles klar, zack, 70% werden weggefrackt oder so. Keine Ahnung.
Die tragen halt diese Uniform, die halt, das ist halt so alles, das schreit für mich so typisch nach Anime irgendwie. Aber ich find's halt cool. Ja. Ich mag sowas.
Total.
Timo, eine Sache, die du vielleicht beim nächsten Spielen hören könntest. Es gibt ja ab und zu diese Momente, wo sie Grapplin-Hook-mäßig sich an Dinge ranziehen oder irgendwie hoch oder runter gleiten. Dieser Soundeffekt hört sich ein bisschen an wie das Zaubern bei Forspoken. Musst du mal drauf achten, weil du hast es, glaube ich, auch damals gespielt, oder?
Ich musste ab und zu auch an Forspoken denken und bin immer noch der Meinung, dem Spiel wird so Unrecht getan. Es gibt so viel schlechtere Spiele als Forspoken.
Voll.
Und ich glaube,
ich mochte es mega
bleibe dabei, es ist nur, weil es ein badass female Protagonist ist.
Also es wird ihm genau richtig gerecht getan.
Kuro ganz vorne mit der Flagge. Ja. Anyway, ja.
Boah, bin ich mal gespannt, ne? Wie ihr ampelmäßig unterwegs seid.
Kommt alle auf drei.
Lass uns die einfachste Ampel aller Zeiten, ey.
Ja, komm, drei.
Alles grün.
Zwei, eins.
Grün.
Gut, sind wir uns da einig. Wir brauchen aber auch für die nächste Folge noch ein Spiel. Dazu werfen wir alle unseren Pick für die nächste Folge hier in die Runde, damit ihr am Ende entscheiden könnt, was das Spiel der nächsten Folge wird. Chris, magst du vielleicht den Anfang machen, nachdem Kuro noch
bevor ich weiß, gesagt hat? Was Chris für ein Spiel pickt, möchte ich nur schon mal anmerken, Chris hat meinen Pick. Also er kriegt meinen Pick.
Oh, okay. Krass. Oh,
krass. Bevor du gehört.
Das heißt, ich vertraue Chris einfach.
Okay. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Ja, gut, dann, also als Spiel für die nächste. Was ist denn da? Ich mach mal kurz einen Kalender. Ja, gut. Nominiere ich Super Mario Kart Worlds für den Release der Switch 2, weil es witzigerweise ist ja ein Bombenspiel für uns Clowns.
Switch kommt?
Es ist, die Switch 2 wurde angekündigt, ich weiß nicht, ob man das schon gehört hat, außerhalb von elitären Kreisen, und ist ja auch quasi, also ich meine, der Konsolen-Launch ist ja quasi der Tag neben der nächsten Aufzeichnung, würde also passen. Und ist ja auch so ein Konsolenlaunch, hat ja auch so ein bisschen so ein Hype. Mario Kart, also das erste Mario Kart, über das ich mich seit gefühlt 10 Jahren freue, ist wahrscheinlich nicht mehr über
Weil es das erste Mario Kart seit 10 Jahren ist.
So, endlich kommt mal wieder ein fucking endlich kommt mal wieder ein neues Mario Kart und nicht nur ein paar Strecken raus. Ich glaube, es wäre ganz geil für die nächste Folgenaufzeichnung, wenn wir alle zusammen über die Switch 2 und Mario Kart World.
Weißt du, Chris? Ich finde, du hast recht.
Ich wollte eigentlich was anderes nehmen, aber wo du das sagst, schließe ich mich an.
Mein Pick ist
Timo, was wolltest du denn?
Sonic Racer 3 HD.
Das wird auch wahrscheinlich noch gewinnen.
Mobile.
Heißt das nicht irgendwie, es ist ja ein neues Sonic Racing in Entwicklung. Heißt das nicht irgendwie Lost World oder
ja,
so?
Ja. Oh Gott. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Zuhörenden bedanken, dass die Claire Obscur gewählt haben, weil das war ein richtig guter Pick für unsere Episode heute.
Das war geil. Ey, für mich wirklich ein Goldie-Contender. Ich muss echt überzeugt werden, dass noch was Krasseres rauskommt. Ich habe so Bock darauf, mich da komplett drin zu verlieren. Und ja, ihr habt es gerade gehört, also wir voten alle für Mario Kart, das war vorher abgesprochen. Wir machen das als nächste Folge. Das haben wir uns ja immer offen gelassen, dass wir wusstest du es nicht? Ja, sorry. Aber hey, gut, dass du trotzdem dabei warst. Nein, haben wir uns abgesprochen. Wir haben ja auch gesagt, wir können auch für die Votes des anderen voten. Nachdem Chris das vorgeschlagen hat, waren wir so, ja, alles andere wäre in der Juni-Folge völliger Quatsch, und deswegen wird es kein Voting geben. Deswegen wird es direkt eine Entscheidung geben, und ihr wisst worauf es hinauslaufen wird. Claire Obscur war ein Brett, und ich liebe euch dafür, dass ihr das gewotet habt und dass die anderen das vor allem auch gespielt haben. Ich bin sehr gespannt, in der nächsten Folge zu hören, ob ihr es weiter / Ende gespielt habt.
Morgen ist Feiertag. Morgen ist nicht Tag der, was ist Tag der Arbeit, ne? Morgen ist Tag des Claire Obscur. Oder der Tag der Expedition. Ich werde einfach aufstehen, und dann wird das Spiel gestartet, dann ist es irgendwann dunkel.
Ja. Stark, das klingt
gut. Es wird einfach expedieren gegangen. Das klingt gut. Finde ich mega.
Ja, ich muss abschließend sagen, ganz kurz zwei Sachen. Also einmal, wir haben immer wieder so AAA-Titel, von denen man vornherein weiß, das wird ultra krass. Ich meine, das hatten wir bei Elden Ring, das hatten wir jetzt erst zuletzt bei Monster Hunter. Du weißt es vorher, dann kommen die Wertungen, du bist hyped. Es ist ja nicht weniger geil. Es ist einfach ein wahnsinnig krasses Brett. Es kriegt geile Wertungen, es macht sehr viel Spaß. Solche Titel wie das hier jetzt, aber die haben noch mal ein bisschen mehr,
finde ich auch,
Wumms dahinter, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte. Ich hab's, also ich hab da natürlich mitgekriegt, dass es krass sein soll. Mir haben es viele Leute gesagt. Aber es war halt nicht so, dass ich mich jetzt 8 Jahre drauf gefreut habe. Und deswegen, wenn jetzt mal sowas wie letztes Jahr Animal Well oder jetzt dieses Jahr das hier rauskommt und mich völlig umhaut, ich liebe sowas. Es muss nicht immer AAA sein. Und das Letzte, was ich zu dem Spiel sagen muss, ist, dass ich jetzt glaube, und das ist halt nach 2 Stunden gesagt, aber ich glaube, das ist das beste JRPG, das ich seit Persona 5 gespielt habe.
Du musst auch Metaphor spielen, vergiss das nicht.
Ja, Metaphor muss ich noch spielen, aber also...
Ich möchte dazu erwähnen, in demselben Zeitraum, wo einfach fucking Mandragora und Blueprints rauskommen, einfach so der Chris-Monat gewesen.
Wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich habe mir nochmal Baldur's Gate installiert und Warhammer 40k Rock Trader.
Fair enough. Fair Geil. Enough. Also es ist schön, dass du gerne einfach Daten runterlässt. Ja. Warum nicht? Ich habe Heroes of Hammerwatch 2 beendet.
Glückwunsch, GG. Kuro,
danke.
Baldur's Gate.
Ja, ich wollte mal die neue Paladin-Subklasse, die jetzt mit Patch 8 rauskam. Ich habe mir einen neuen Charakter gemacht und schon ein bisschen jetzt angefangen. Und dann habe ich halt... Gekommen.
Aber die machen wir natürlich im Koop, oder?
Ja, ja. Und dann habe ich halt aber gleichzeitig auch das erste Band von Eisenhorn, Warhammer 40k Roman, durchgehört und dachte, oh, ich habe aber irgendwie noch mehr Bock auf so Eisenhorn Warhammer Vibes. Und dann habe ich halt mit Rogue, da habe ich mir Rogue Trader runtergeladen, da auch nochmal einen neuen Run gestartet. Also es ist
klar.
Ach, was
geil. Naja. So snackable Games, die man zwischendurch spielt. Es ist wie so ein FIFA und so ein Overwatch halt, ne?
Kleine Partie, weil eine Stunde Zeit und dann hast du ja fast durch. Zeit.
Ob Kuro in der nächsten Folge über eins dieser Spiele vor dem Spiel der Folge sprechen wird, es bleibt spannend, bestimmt nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch über Clair Obscur Expedition 33 zu reden. Ich bin hellauf begeistert. Ich glaube, ich habe noch keine Folge gehabt, wo es mir so viel Spaß gemacht hat, über ein Spiel zu reden. Es war wahnsinnig toll. Stark. Und ich hoffe, auch ihr, liebe Zuhörende, hattet sehr viel Spaß bei dieser Folge. Ich bedanke mich bei meinen Co-Hosts Timur, Kuro und Chris, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wie gehabt, empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ansonsten sage ich
Shrimps in die Fans.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.